Herzlich willkommen, Professor Voskuhle, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, ist bei uns. Wir freuen uns sehr. Wir freuen uns sehr, dass Sie zu uns gekommen sind, zu unserer Konferenz an diesen Ort. Dass wir mit Ihnen hier sprechen können, ist aus mindestens zwei Gründen bemerkenswert. Nicht etwa, weil es noch nie da gewesen wäre, dass der Bundespräsident des Bundesverfassungsgerichts hier. Sie müssen sich nicht kleiner machen, als Sie sind.
Eine komfortable Position.
Wir wollen es Ihnen ganz angenehm machen. Es ist nicht deswegen bemerkenswert, weil es das noch nie gegeben hätte, dass der Präsident des Bundesverfassungsgerichts hier gewesen wäre. Wer gestern an unserer sehr spannenden und ebenfalls bemerkenswerten Diskussion über Vertrauen und Vertraulichkeit im Journalismus teilgenommen hat, hat schon das entscheidende Stichwort bekommen. Professor Voskuhle war 2013 mal zu einem Hintergrundgespräch hier, und warum es gerade deswegen bemerkenswert ist, dass er nochmal hierher gekommen ist, das können wir vielleicht im letzten Teil unseres Gesprächs, das wir jetzt führen wollen, mit ihm auch nochmal besprechen. Aber es ist auch, finde ich, nach wie vor auf einer grundsätzlichen Ebene bemerkenswert, dass wir solche Gespräche mit dem obersten Richter unseres Landes, dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, führen können. Denn wenn man ein ganz klassisches, sehr konservatives Richterverständnis nehmen würde, dann würde dieses Richterverständnis wahrscheinlich sagen, ein Richter spricht durch seine Urteile und sonst überhaupt nicht. Ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, kurz bevor ich selber dann für ein paar Jahre nach Karlsruhe ging als Korrespondent, da hatte das Bundesverfassungsgericht 1996 zum ersten Mal in seiner Geschichte überhaupt eine eigene Pressesprecherin, Uta Völster damals. Und wir haben schon mitbekommen, dass das gar nicht so unumstritten am Gericht war, weil es eben diese Haltung gab. Wir sprechen durch Urteile, und dass da Pressesprecher uns interpretieren, zwischen uns und die Journalisten geschaltet werden, das brauchen wir nicht. Das Gericht hatte aber die Erfahrung gemacht, dass es in den Jahren zuvor, Stichworte sind Entscheidungen wie Soldaten sind Mörder oder die Kruzifix-Entscheidung, selbst in einer ungewöhnlichen und heftigen Weise zum Gegenstand von öffentlichen Auseinandersetzungen geworden ist, und man gemerkt hat, in dieser so von Medien intensiv wahrgenommenen Welt muss man sich mit Medien auseinandersetzen, und auch deswegen finde ich es wichtig, dass wir dieses Gespräch führen können. Wir wollen dieses Gespräch in drei Abschnitte gliedern. Wir wollen am Anfang über die Krisensymptome sprechen, die wir in liberalen Staaten, in Demokratien weltweit wahrnehmen. Das ist das Thema, das am Anfang unserer Konferenz stand, mit der Frage nach dem Aufstreben von autoritären und populistischen Bewegungen in Europa, in anderen Teilen der Welt. Wir wollen dann einen Blick auf Diskussionen und Entwicklungen in Deutschland lenken und am Ende unseres Gesprächs dann über die Rolle des Bundesverfassungsgerichts selbst in der Medienlandschaft auch gegenüber digitalen Herausforderungen sprechen. Und wie immer haben wir uns vorgenommen, dass wir hier so eine 40 Minuten auf dem Panel sprechen und dann auch Sie die Gelegenheit haben, sich mit Fragen zu beteiligen. Und damit gebe ich an Sabrina Geisbauer weiter.
Genau. Also zuerst soll es um die Frage nach der Krise der Demokratie gehen, die eigentlich auch schon die ganze Zeit über auf dieser Tagung im Mittelpunkt stand. Es ist jetzt knapp ein Jahr her, dass Trump zum Präsidenten gewählt wurde. Kurz davor gab es den Brexit, und begleitet war diese Wahl auch von anderen nationalistischen und populistischen Bewegungen und ihrer Stärkung in Europa und auch in Deutschland mittlerweile. In der politischen Bildung wird dieses Gefühl häufig als Wandel des politischen Erstarkung des Autoritären beschrieben. Wie beschreiben Sie das aus der Perspektive des Verfassungsrechts?
Ja, wir erleben ganz sicherlich eine Veränderung des Politischen, die mit diesen Entwicklungen, die Sie gerade beschrieben haben, was zu tun haben. Ich glaube aber nicht, dass man sozusagen eine große Ursache identifizieren kann, sondern hier wirken eine ganze Reihe von Faktoren zusammen. Und wenn man genau hinschaut, dann sind auch die einzelnen Orte, in denen wir Krisenphänomene feststellen, unterschiedlich. Es gibt zwei große Herausforderungen. Das wissen Sie alle: einmal die Globalisierung und einmal die Digitalisierung. Das hat die Welt insgesamt verändert. Wir können mit allen Menschen uns vernetzen, und auf einmal strömt die ganze Komplexität der Welt in sozusagen ein kleines Leben herein, und das zu bewältigen und damit umzugehen, Das ist offensichtlich schwierig. Es führt zu Verunsicherung, es führt zu Ängsten, es führt zu einer Veränderung des Kommunikationsverhaltens, es führt teilweise zur Abschottung, teilweise eröffnet es Kommunikation. Und das Ganze ist jedenfalls sehr beweglich geworden. Und vor diesem Hintergrund sehen wir im Augenblick, dass einfache Lösungen, Lösungen, die Identifikation anbieten, wieder attraktiver geworden sind. Also wir öffnen sozusagen nicht Diskurse, sondern wir schließen sie wieder, indem wir verweisen auf Nation, auf Tradition, auf alte Werte und Ähnliches. Und auf einmal wird das Fremde auch zu einer Bedrohung, was ein Paradox ist, nicht? Wir sind einerseits in einer globalisierten Welt und andererseits wollen wir für uns sein. Und das ist eine paradoxe Situation, die wir nicht aufgelöst bekommen. Und das führt erstmal, sage ich vorsichtig, zu einer Orientierungslosigkeit des politischen Systems. Und wenn wir jetzt genau hinschauen, wie ist die Situation in den USA, wie ist die Situation in der Türkei, was erleben wir gerade im englischen System, was erleben wir in Polen, in Ungarn, was erleben wir bei uns, dann sehen wir, dass da natürlich auch immer wieder ganz eigene Geschichten eine Rolle spielen. Und da muss man vorsichtig sein, dass man nicht alles mit einer sozusagen großen Federstrich erklärt. Hier, glaube ich, tun wir gut daran, genau zu schauen, wie dieser allgemeine Trend sich hier in diesem konkreten Milieu, in diesem konkreten Land ausgewirkt hat.
Wir hatten gestern, hatte ich bei der Eröffnung gesagt, eine These, habe gesagt, überall da, wo wir die Bedrohung von liberalen Systemen, von Demokratien sehen, ist ein Frühindikator, dass zwei Institutionen und zwei Berufsgruppen unter Beschuss geraten, nämlich Journalisten und Richter, besonders Verfassungsgerichte. Dann haben wir gleichzeitig immer wieder dieses Begriffsfeld Populismus, Autoritarismus genommen. Wo würden Sie das einigende Moment dieser Entwicklung sehen?
Das einigende Moment ist schon der Populismus als eine antidemokratische Grundhaltung. Es gibt verschiedene Zugänge zu dem, was Populismus ist. Ich würde mit Jan-Werner Müller vor allen Dingen darauf abstellen, dass es darum geht, dass man diejenigen, die nicht meiner Meinung sind, nicht als Teil des Volkes begreift, sondern als Gegner des Volkes, als Gegner der Nation, als parasitär, als elitäre Eliten, die weg vom Bürger sind. Und die man insofern bekämpfen muss. Der politische Gegner ist zum Volksfeind geworden. Und dann ist die Frage, wie etabliere ich ein System, in dem ich den Volksfeind gut bekämpfen kann? Das Erste, was ich dann tue, ist, nachdem ich den Flugplatz besetzt habe, dass ich versuche, das Gericht auszuschalten, das die Freiheiten der Einzelnen schützt. Deshalb ist es kein Zufall, dass in den Ländern, in denen wir totalitäre Bestrebungen erkennen, der erste Zugriff dem Verfassungsgericht gilt, weil es auch die letzte Institution in der Regel ist, die in der Lage ist, Einschränkungen der Pressefreiheit, der Versammlungsfreiheit, andere Fragen des Prozederes, der Rechtsstaatlichkeit noch zu schützen. Wenn ich das getan habe, dann gehe ich normalerweise an die Presse. Das war früher umgekehrt. Wenn Sie das historisch sehen, dann ist man erst an die Presse gegangen und dann hat man versucht, die Justiz auszuschalten. Das war aber nicht richtig geschickt, weil die Justiz dann immer noch dagegen gewirkt hat. Und insofern sind die neueren Bestrebungen da effektiver. Und sie gehen gleich auf das Verfassungsgericht ein und versuchen das in irgendeiner Weise, es gibt da unterschiedliche Techniken, in irgendeiner Weise aus dem Verkehr zu ziehen. Als eben Schutzpatron der verfassungsrechtlichen Rechte und der demokratischen Spielregeln. Wer soll die schützen, wenn nicht das höchste Gericht, das dafür eben zuständig ist? Und insofern wird da also ein Konzept raus, das ist sehr schlüssig, das ist rational, in dieser Art und Weise vorzugehen. Und das gibt es in unterschiedlichen Qualitäten, sagen wir mal. Das kann es sozusagen sehr offensichtlich geben, indem sie ein Gericht abschaffen und die Richter alle einsperren und sagen, sie sind Volksverräter. Oder Sie können das machen, indem Sie zum Beispiel das sogenannte Court-Packing-Programm nehmen. Also Sie sagen etwa im Verfassungsgericht, das sind jetzt nicht mehr 10 Leute, sondern 15 Leute und 5 der Leute, die dazukommen, sind meine Leute. Da haben Sie die Mehrheiten verändert. Sie können mit ganz kleinen Regeln anfangen, ein Gericht sozusagen arbeitsunfähig zu machen. Etwa die Idee, sozusagen ein Gericht zu verpflichten, alle Sachen nach Eingang zu bearbeiten. Hört sich ganz unspektakulär an, führt aber dazu, dass Sie zu den aktuellen Missständen als Gericht nichts sagen können. Ist also, weil Sie in der Regel noch 1000 Verfahren haben, die Sie vorher erledigen müssen. Also auch mit solchen ganz kleinen, unspektakulären Regeln kann man ein Verfassungsgericht dann außer Kraft setzen und dann haben Sie wahrscheinlich keinen effektiven Hüter mehr der verfassungsrechtlichen Rechte.
Sie haben gerade schon ein paar Techniken skizziert, wie man die Gewaltenteilung im Prinzip dann ins Wanken bringen kann. Könnten Sie das noch auf konkrete Länder beziehen, zum Beispiel Polen oder Ungarn, wo es ja auch verfassungsrechtliche Probleme gibt, die aber durchaus unterschiedliche analytische Ursachen dann haben?
Wir erleben in beiden Staaten, dass die Verfassungsgerichte sehr unter Beobachtung geraten sind. Das ist in Polen hat es Probleme mit der Besetzung gegeben. Dort sind auch diese Techniken der sozusagen Bearbeitung nach Eingang etabliert worden. Verfassungsrechtliche Urteile sind nicht umgesetzt worden. Ein ganzer Strauß von Dingen, die jedenfalls problematisch sind. Und wir können festhalten, dass sowohl die Venedig-Kommission als auch europäische sonstige Institutionen das alles sehr gut dokumentiert haben. Wir befinden uns also nicht in einem Raum, in dem das unklar ist, sondern wer möchte, kann das alles sehr genau, sehr dezidiert nachlesen. Für diejenigen, die sich von Ihnen hier interessieren, schauen Sie sich die Berichte der Venedig-Kommission an. Das sind unabhängige Berichte von Sachverständigen, die sehr genau beschreiben im Einzelnen, was da passiert und warum das problematisch ist.
Ich würde da gerne eine Frage, wir haben jetzt im Grunde schon über Polen gesprochen. Zunächst mal die Frage, die Reaktionen. Wir sprechen über Vorgänge, die sich zum Teil in Diktaturen fernab Europas abspielen und ein Teil dessen, was Sie jetzt gerade gespielt haben, ein Teil dieses Instrumentariums der Antidemokraten, der Illiberalen, wird mitten in Europa ausgenutzt. Und Sie haben die Venedig-Kommission erwähnt. Es gibt gegen Polen ein Rechtsstaatlichkeitsverfahren. Gegen Ungarn
auch zwei Stück.
Ist die Situation dann nochmal anders. Ungarn ist ja eine ganz, also da ist die Verfassung an sich so geändert worden, dass es schwer ist, überhaupt noch einen Regierungswechsel herzustellen. Wie sehen Sie die Reaktionsmöglichkeiten auf der europäischen Ebene zunächst mal? Wie beurteilen Sie die Instrumente, die da jetzt zur Kontrolle und zur Abwehr von solchen Entwicklungen gezogen werden können?
Wir müssen konstatieren, dass wir uns letztendlich beruhigt haben in der Vergangenheit, dass ein solcher Zustand nicht eintreten wird und dass wir deshalb auf die Instrumente auch nicht sehr geachtet haben. Und wenn Sie die alten Kommentierungen etwa des Artikel 7-Verfahrens lesen, das jetzt sozusagen wahrscheinlich das härteste Instrument ist für solche Rechtsstaatsverletzungen, die sind harmlos, weil sie gehen davon aus, dass das eben nicht stattfindet in einer modernen europäischen Demokratie, in einer modernen Europäischen Union. Insofern gibt es eine gewisse Hilflosigkeit im Augenblick, was die Instrumente angeht und eine Diskussion darüber, was wir machen können. Die führen wir gerade. Aber am Anfang dieser Diskussion steht überhaupt erstmal das Markieren von Problemen und das Herausarbeiten von Zuständen, die nicht akzeptabel sind. Und ich glaube, dieser erste Schritt, den darf man nicht zu schnell, überspringen. Man darf nicht so tun, als sei das alles schon klar, denn die Betroffenen sehen es häufig anders. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel Polen sehen, da gab es schon länger eine Diskussion über die Rolle der Justiz. Da ist, glaube ich, auch nicht alles in der Justiz gut gelaufen. Und jetzt sieht man sich auch legitimiert, da mal irgendwie was zu machen. Da muss man schon jetzt genau hinschauen, sehr konkret werden und sehr klar werden, um dann auch sozusagen den zweiten Schritt zu gehen und zu sagen, wir wollen das ändern, wir drohen Sanktionen an oder wie auch immer. Mir scheint es da ganz wichtig zu sein, dass wir uns klar machen, was ist das eigentlich, worauf wir uns verpflichtet haben. Wenn wir etwa von den europäischen Werten sprechen, Artikel 2 des EU-Vertrages genannt sind, sehen das eigentlich alle noch so? Oder was verbirgt sich dahinter? Was meinen wir, wenn wir von Rechtsstaat sprechen? Das muss geklärt werden. Das ist die erste Phase, in der sind wir jetzt im Augenblick. Und dann werden wir schauen, ob das, was wir an Instrumenten haben, reicht. Das sehe ich skeptisch, muss ich sagen. Wenn man nicht über das Gespräch, den politischen Austausch, des Miteinanders zu Lösungen kommt, wird es insgesamt schwierig werden. Es handelt sich nämlich nicht um einzelne Personen, es handelt sich um Staaten mit demokratisch gewählten Regierungen. Und da muss man schon sehr vorsichtig sein. Und insofern befinden wir uns in einer komplizierten Situation. Wir sind unzufrieden mit dem, was sich da entwickelt, aber wir können das nicht unmittelbar ändern.
An dieser Stelle würde ich gerne eine Frage stellen, die uns auch in der politischen Bildung beschäftigt. Sie beschäftigen sich den ganzen Tag mit dem Grundgesetz. Was genau ist?
Das empfehlen.
Ja, das macht mir auch großen Spaß. Aber was genau ist dieser Konsens des Demokratischen, der dahinter steckt, den Sie gerade für einen ersten Schritt skizziert haben, um die Probleme zu lösen?
Also wenn Sie jetzt mal schauen, was das Bundesverfassungsgericht in den letzten über 60 Jahren entschieden hat, dann gibt es einen ganz zentralen Kern für unser System und der prägt die politische Kultur. Die Minderheit kann zur Mehrheit werden. Alles, was wir an Regeln haben im Bereich Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, was wir an Regeln haben in Bezug auf parlamentarische Prozesse, Untersuchungsausschüsse, Fragerechte, Oppositionsrechte im weitesten Sinne, all dieses dient dazu, eine Gesellschaft zu etablieren, in dem die Minderheit die Möglichkeit hat, zur Mehrheit zu werden. Und weil das so ist, ist die Minderheit bereit, die Mehrheitsentscheidung zu akzeptieren, auch wenn sie das persönlich anders sehen. Das hört sich einfach an, ist aber ein ganz komplexes System, weil da ganz viel mit verbunden ist. Es hat ganz viele Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit das funktioniert. Und wenn das funktioniert, dann müssen Sie gleichzeitig immer darauf achten, dass diejenigen, die keine Stimme haben, Neudeutsch sagt man Voice, die keine Stimme haben, also diejenigen, die vielleicht das dritte Geschlecht haben oder die homosexuell sind oder die behindert sind oder die nicht eheliche Kinder sind, die müssen Sie im Blick behalten und die müssen Sie in diesen Prozess, in diesen Diskurs mit einzubeziehen. Und das hat das Bundesverfassungsgericht immer gemacht, indem es versucht hat, die Schwachen und die Minderheitenpositionen sozusagen mit zu integrieren in das politische Spiel. Die sollen nicht mehr bekommen als die anderen, aber sie sollen dabei sein. Und der Diskurs soll so offen sein, dass auch die Möglichkeiten haben, sich zu artikulieren. Und das ist die große Leistung, glaube ich, der Bundesrepublik, dass wir das als Gesamtsystem, auch als Grundhaltung unserer Demokratie etabliert haben. Wir glauben daran. Und wenn wir von Verfassungspatriotismus sprechen, dann assoziieren wir häufig genau dieses Gebilde, was dahinter steht. Und weil wir daran glauben und wir natürlich auch daran glauben, dass diese Sicherung, die wir eingebaut haben, also starkes Verfassungsgericht, Oppositionsrechte und so weiter, das Föderalismus, dass das der Gesellschaft gut getan hat und der Garant ist für ein freies und gleiches Leben.
Ich hatte tatsächlich auch das Stichwort Verfassungspatriotismus hier auf meinem Zettel stehen. Wie kann es als Bindeglied funktionieren?
Ja, das ist eine gute Frage, aber ich frage Sie, wie Sie hier sitzen. Fühlen Sie sich als Verfassungspatrioten? Können Sie was mit dem Grundgesetz anfangen? Sagt Ihnen das was? Ja, vielen sagt das was. Das sind die Regeln, auf die wir uns einigen können. Die Regeln sind fundamental und sie lassen aber vieles offen. Ja, wir sind sozusagen in vielen Fragen sind wir nicht einer Meinung. Aber wir sind einer Meinung, dass es Spielregeln geben muss, in denen jeder seine Meinung sagen kann und in denen wir offen darüber diskutieren können und wo alle mitmachen dürfen. Und dass wir diesen Raum schützen und dass wir das auch politisch schützen. Und deshalb glauben wir an das Grundgesetz und so etwas wie Verfassungspatriotismus ist, glaube ich, auch etwas, was über einen längeren Zeitraum trägt, weil es nicht zu sehr inhaltliche Fragen, die wir natürlich auch klären müssen, vorbestimmt. Also denken Sie an solche Fragen wie Umverteilung in der Gesellschaft, wie sieht eine gerechte Rente aus, wie sieht der Zugang zu Bildung aus und. Dazu sagt die Verfassung nur sehr selten etwas Präzises. Das müssen wir im politischen Miteinander klären. Was ist eine verantwortungsvolle Umwelt- und Außenpolitik? Ja, können wir hier alle streiten miteinander, nicht? Das kann eine Verfassung nicht regeln. Insofern, der Bereich des Politischen bleibt eminent wichtig und ist insofern auch wichtiger für die Lösung von konkreten Problemen. Aber dahinter stehen Spielregeln. Und wenn wir die verteidigen, dann bleibt unser System offen, lernfähig, innovativ und auch in gewisser Weise auch wirtschaftlich und erfolgreich. Wir sind ein sehr wohlhabendes Land. Das hat auch was damit zu tun, dass wir ein offenes Land sind. Das ist in einer bestimmten Form gekoppelt. Es gibt auch Diktaturen, die erfolgreich sind, aber es gibt eine Reihe von Ökonomen, die sagen, diese Diktaturen werden nicht so lange erfolgreich sein wie Systeme, die flexibel und offen sind, weil die sich besser anpassen können. Das wäre auch meine Meinung.
Jetzt sind wir an sich schon in deutschen Diskussionen. Denn wenn wir darüber diskutieren, über ein Thema wie Verfassungspatriotismus, was verbindet uns mit diesem Land, oder über das Verhältnis von Mehrheiten und Minderheiten reden, dann befinden wir uns in dem großen politischen Diskurs, der unser Land prägt, den wir auch hier geführt haben. Was verändert sich eigentlich in diesem Land gerade? Die einfache Frage wäre natürlich die sehr direkte. Inwieweit empfinden Sie das, was wir jetzt auch im Zusammenhang mit der Bundestagswahl, aber jetzt sprechen wir nicht über eine einzelne Partei, sondern was Sie auch im Zusammenhang mit dem Wahlkampf, im Augenblick in Deutschland mit den politischen Diskussionen, die wir hier führen, um Begriffe wie Volk, Mehrheit, Minderheiten als eine Zäsur in der Geschichte der Bundesrepublik, als ein neues Phänomen, mit dem wir konfrontiert sind, oder sind Sie, gehören Sie zu denen, die sagen, die Bundesrepublik hat immer wieder solche tiefgreifenden, sehr kontroversen Diskussionen erlebt. Sie hatten neue Parteien integriert in das Parteiensystem und gehören Sie zu denen, die das eigentlich eher beruhigt anschauen?
Ja, beruhigt. Also ich glaube, es ist eine Zäsur, die wir erleben. Wir haben einen deutlichen Verlust der Prägekraft der beiden großen Volksparteien. Wir haben neue politische Akteure, die wir integrieren müssen, von denen wir noch nicht genau wissen, ob das gelingt und wie das gelingt. Aber ich sehe es eben nicht sozusagen auf einer abschüssigen Bahn, sondern ich schaue auf die Geschichte der Bundesrepublik und sehe Joschka Fischer zum ersten Mal, als er vereidigt worden war, wie er da stand und wie ich damals sozusagen um mich herum als junger Mensch wahrgenommen habe, dass das als Revolution und extrem gefährlich wahrgenommen wurde. Da wurden sozusagen alle Regeln des guten Umgangs wurden da desavouiert und auch bei mir zu Hause waren alle ganz erschüttert. Und jetzt sehen wir, dass aus den Grünen eine respektabel etablierte Partei geworden ist, die manch einem also viel zu etabliert erscheint. Man erkennt daran, das war damals eine Zäsur. Das ist ein historisches Bild, die Vereidigung von Joschka Fischer. Aber sie hat sozusagen nicht dazu geführt, dass die Bundesrepublik schlechter geworden ist oder dass wir sondern sie hat das politische System verändert. Und insofern haben wir eine Reihe von Zäsuren, auch die Wiederbewaffnung, der Grundlagenvertrag, der RAF-Terrorismus, alles Zäsuren in der politischen Kultur, mit der wir umgehen mussten. Wir haben das bewältigt, weil wir eine stabile Verfassung haben, weil wir gute Regeln haben und weil wir auch insgesamt eine gute politische Kultur haben. Das muss man auch sagen, wir schimpfen häufig über die Politiker. Das wird anders, finde ich, wenn Sie mal ins Ausland gehen und sich da die politische Klasse anschauen. Dann erkennen Sie, dass wir nicht nur sehr gute Politiker haben, das gibt immer solche und solche, dass man nicht nur sehr gute Politiker hat, sondern dass wir auch ein hohes Maß an politischer Kultur haben. Man kann miteinander reden, man geht im Regel vernünftig miteinander um, sind Leute, die ein gewisses Verantwortungsgefühl haben. Ein freies Mandat wird überwiegend auch als freies Mandat wahrgenommen. Das ist also nicht einer Wählverein für irgendetwas. Und das sind Dinge, die wir schätzen müssen und die wir auch pflegen müssen. Und da glaube ich, wird manchmal etwas, ist manchmal die Sensibilität dafür, dass das in anderen Ländern schwieriger sein könnte, in Deutschland nicht so vorhanden. Und das finde ich etwas schade. Ich glaube, wir tun da dem politischen System etwas Unrecht. Deshalb ist das politische System auch viel stabiler, als manch einer glaubt, weil es eben diese Kultur gibt. Und es braucht einiges, um es sozusagen wirklich zu massiv zu erschüttern. Gleichwohl, es bleibt eine Zäsur, die wir jetzt haben, mit der muss man umgehen. Und das wird zu Veränderungen führen.
Wir haben hier auf der Konferenz auch schon darüber gesprochen, dass wir einen Streit um die Werte und Ideen unserer Gesellschaft brauchen, auch einen positionierten Streit. Wie sieht Ihrer Meinung nach denn ein guter demokratischer Streit aus?
Das schlagen Sie vor. Worüber wollen wir uns streiten?
Erklären Sie uns, wie ein guter Streit geht. Wir fragen uns das nämlich tatsächlich sehr intensiv.
Ich wäre bei Konflikten um Streit eher großzügig. Da kann man auch mal emotional sein, da kann man auch mal die Dinge überspitzen, man muss sich auch vereinfachen, man muss mit Leidenschaft kämpfen. Solange die Spielregeln gewahrt werden und ich den anderen nicht als Feind sehe und der andere auch etwas sagen darf und ich noch zuhöre, ist sehr viel möglich. Und sollte man auch nicht zu... Ich glaube, politische Auseinandersetzungen leben eben auch von Emotionen. Sie leben auch davon, dass auch mal nicht so, sachlich und formvollendet diskutiert wird, sondern da gehört auch der Stammtisch dazu, da gehört auch das Bierzelt dazu. Das sind auch alles Arenen, in denen Politik formuliert wird. Und die sollten wir auch in gewisser Weise ernst nehmen und da ist Politik auch erlebbar für alle. Politik ist nicht nur sozusagen das gepflegte Gespräch unter Akademikern am Sonntagvormittag bei einer Tasse Kaffee.
Aber jetzt, ja, nehmen wir gerne an, aber jetzt richtet sich an die Frage an den Verfassungsrechtler natürlich. Was sagt uns die Verfassung dazu? Wir führen einen Streit auf dem Boden des Grundgesetzes. Ja. Das Bundesverfassungsgericht hat ihn natürlich, weil es ein liberales Gericht ist, sehr breit definiert. Die entscheidende letzte Definition finden wir im NPD-Urteil, wenn wir uns Politik anschauen. Und wenn ich das mal paraphrasiere, ich weiß nicht, ob ich es richtig paraphrasiere, dann ist das ein Urteil, das ja auch in einer Fortschreibung, teilweise Änderung der früheren Parteienverbotsurteile sagt, der Boden des Grundgesetzes in der Politik für politische Parteien ist so groß, dass darauf sogar Parteien Platz haben, die verfassungsfeindlich sind. Sie müssen so gefährlich sein, dass wir sie verbieten. Und das hat das Bundesverfassungsgericht im NPD-Fall ja verneint. Hat gesagt, diese Partei ist zu marginal. Die Frage ist, haben Sie uns dazu verurteilt, die Diskussion so schmerzhaft, so weit zu führen, bis eine Partei tatsächlich, bis eine Bewegung so gefährlich ist, dass sie uns tatsächlich wirklich bedroht?
Es muss keine konkrete Gefahr geben, sondern es müssen erste Anhaltspunkte da sein. Ich kann versuchen, jetzt diese Entscheidung hier zu erklären und sie Ihnen nahezubringen. Das soll jetzt aber hier keine Lehrstunde über Entscheidung sein. Vielleicht nur ein zentraler Punkt dabei. Die Überlegung war, können wir in einem sozusagen Konflikt mit Positionen, die problematisch sind und die man nicht gerne teilt, können wir die Freiheit und können wir die Demokratie schützen, indem wir eine Stimme sozusagen abwürgen, indem wir ein Parteiverbot aussprechen, wenn diese Stimme keine realistische Chance hat, das politische System in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Und ich glaube, dass da der Gedanke der Freiheit eben überwiegt und das insofern eine kluge Entscheidung ist. Auch deshalb, das ist manchen nicht so ganz bewusst, dass das Bundesverfassungsgericht ja nie für sich alleine entscheidet, sondern das, was wir da entscheiden, wird weltweit der Maßstab sein. Das ist der Goldstandard für Parteiverbote. Das heißt, wenn wir das sozusagen sehr locker formulieren, dann werden auch sehr viele Parteien sehr schnell verboten. Und insofern haben wir auch eine Verantwortung unserer Rolle als führendes Verfassungsgericht in der Welt, dass wir eine Dogmatik entwickeln, wie sie im Grundgesetz angelegt ist, aber mit der dann auch verantwortungsvoll umgegangen werden kann. Und wenn Sie etwa nach Südkorea schauen, dort hat man auch ein Parteiverbotsverfahren gehabt, bevor wir die NPD-Entscheidung getroffen haben, und hat in sehr großem Umfang sich orientiert in der Konkretisierung der Verfassung von Südkorea an unseren beiden Entscheidungen zum Parteiverbot in den 50er Jahren. Und selbst sozusagen mit diesem weiten Abstand war das, was da entschieden worden ist, noch sehr, sehr einflussreich. Und hier erkennen wir, dass alle Gerichte nicht mehr alleine für sich entscheiden, sondern wir stehen in einem Gerichtsverbund, in einem europäischen Gerichtsverbund, wir achten aufeinander. Wir lesen die Entscheidung der anderen Gerichte, also es ist auch keine Einbahnstraße. Das Bundesverfassungsgericht ist sicherlich sehr einflussreich, aber wir schauen uns auch sehr viele Entscheidungen von anderen Gerichten an, lernen von denen und versuchen insofern auch unsere Rechtsprechung besser zu machen. Das hat sich verändert. Da ist es, gibt es ein ja, die Herausbildung eines gemeineuropäischen Verständnisses auch dieser Grundregeln. Und das brauchen wir auch, wenn wir denn zu diesen europäischen Grundwerten kommen wollen. Da müssen wir ja irgendwie so eine Vorstellung haben, was ist der Kern davon? Was wollen wir, was haben wir uns versprochen, als wir gesagt haben, wir wollen eine Europäische Union gründen? Was ist sozusagen der Kern von dem? Da können wir vieles streiten über Entwicklung, aber was ist der Kern von dem, der sogenannte unstreitige Sektor, der nicht mehr hinterfragt wird? Das müssen wir stärker konkretisieren. Da haben wir bisher uns ein bisschen zurückgehalten. Ich glaube, jetzt sind wir in einer Phase, in der wir da Farbe bekennen müssen.
Frau Geismayer, wollen Sie noch?
Oder wollen wir? Ja, also Sie, wie Sie gerade schon skizziert haben, ist das, was Sie sagen, politisch sehr wirkmächtig. Und dabei interagieren Sie ja nicht nur mit anderen Gerichten, sondern auch mit dem Gesetzgeber, dem Sie Ideen geben oder dem Sie sagen, okay, es müssen gewisse Dinge umgesetzt werden und das sollten umgesetzt werden. Ist das für Sie ein demokratietheoretisches Spannungsverhältnis?
Das ist ein Spannungsverhältnis. Verfassungsgerichte und Gesetzgeber stehen in einem natürlichen Spannungsverhältnis. Darüber wird immer wieder nachgedacht. Das war von Anfang an so. Das ist auch keine neuere Entwicklung. Also die ersten, im Augenblick haben wir eine Phase, in der, weil sich die Archive öffnen, die ersten 10 Jahre der Arbeit des Bundesverfassungsgerichts auch von Historikern näher untersucht wird. Und da wird auch vieles an Material kommt hervor und also auch harte Auseinandersetzungen mit der Politik damals, die also von der Sprache her auch deutlich klarer und härter sind als vieles, was wir heute erleben. Insofern auch immer Vorsicht zu sagen, das ist aber jetzt, der Ton ist rauer geworden. Also in den 50er Jahren war der ganz schön rau. Da gibt es sozusagen häufig falsche Vorstellungen, wie das früher war und wie es heute ist. Auch die Vorstellung des Bundesverfassungsgericht hätte früher viel weniger Gesetzgebungsakte aufgehoben als heute. Empirisch lässt sich das nicht nachweisen. Da gibt es eine Konstanz über 40, 45 Jahre mit dem ähnlichen Prozentsatz und da gibt es wenig, wenig Veränderung. Und ja, also wir müssen das akzeptieren. Und die Institutionen müssen mit diesem Spannungsverhältnis beide klug umgehen. Ich hoffe, dass wir das meistens als Bundesverfassungsgericht auch machen, aber auch eine Institution wie das Bundesverfassungsgericht wird in dem einen oder anderen Fall sich vielleicht doch nicht so klug verhalten. Auch das mag vorkommen oder ist vorgekommen in der Vergangenheit. Das lässt sich nicht ändern. Dort, wo Menschen arbeiten, argumentieren, wertende Entscheidungen treffen, ist eine Situation, wo Fehler gemacht werden. Insofern ist auch dieses Spannungsverhältnis, gibt es Momente, wo man denkt, da ist aber mal was schiefgelaufen. Aber insgesamt, wenn Sie das betrachten über den langen Zeitraum, sind wir mit diesem Spannungsverhältnis gut umgegangen. Und auch jetzt bleibt das ein produktives Verhältnis. Jeder hat da seine Rollen. Und es ist auch richtig, dass das Gericht kritisiert wird, dass gesagt wird, die Entscheidung ist falsch, das überzeugt mich nicht. Das gehört auch dazu. Wenn das vom Ton her sozusagen einigermaßen akzeptabel bleibt, wird da auch kein Schaden für eine Institution herauskommen.
Wir wollten, wenn Ihnen jetzt nicht noch, Frau Geisbauer, eine Frage auf der Zunge liegt, wollten wir im letzten Teil des Gesprächs, bevor wir Ihnen dann die Gelegenheit geben, sich zu beteiligen, nochmal zu sprechen kommen auf das Thema der Tagung Medien, Thema Vertraulichkeit. Wir haben gestern darüber gesprochen, es gab hier ein vertraulich oder als vertraulich gekennzeichnetes Gespräch mit Ihnen. Das führte dann zu einer heftigen Diskussion. Sie sind hier in die Bundespressekonferenz gegangen, wer gestern nicht dabei war, angekündigt als ein Unter-3-Gespräch. Darüber ist dann berichtet worden. Das hat auch das Spannungsverhältnis zur Politik nochmal belastet. Auch aus der Politik kamen Stimmen. Was macht der Präsident des Bundesverfassungsgerichts in der Bundespressekonferenz? Da hat er gar nichts zu suchen. Was waren für Sie die Lehren aus dieser Erfahrung? Was haben Sie daraus gelernt über Politik, über Medien, über den Umgang mit Medien?
Der Umgang mit Medien ist ein schwieriges Geschäft. man muss das sehr bewusst machen. Und es ist für eine Institution wie das Bundesverfassungsgericht ist es eine tägliche Herausforderung. Wir sind keine Profis im Mediengeschäft und wollen das auch nicht werden. Aber und auch unsere Pressesprecher, zwei Pressesprecher sitzen hier vorne, sind Juristen, das sind Richter, die sind abgeordnet für 3-4 Jahre an das Bundesverfassungsgericht und versuchen sich ein bisschen mit Medien dann zu beschäftigen, aber es sind keine Profis in dem Sinne. Warum sind das Juristen? Weil wir sehr komplexe Gegenstände haben und die müssen wir irgendwie vermitteln. Denn wir erwarten nicht von Ihnen, dass Sie eine Entscheidung von 120 oder 140 Seiten lesen und das dann verstehen und einordnen können. Deshalb ist es für uns ganz wichtig, dass wir Möglichkeiten schaffen, in denen wir erklären, was wir tun und wie wir es tun. Das sollten wir aber mit der nötigen richterlichen Zurückhaltung machen. Und da das richtige Maß zu finden, ist jeden Tag wieder schwierig. Klar ist, dass es mit dieser alten Regel, das Gericht spricht nur durch seine Urteile und nicht über seine Urteile, dass das in einer modernen Medienwelt nicht mehr funktioniert. Da sind sich auch alle Gerichte einig. Das ist also nicht nur jetzt unsere Auffassung, sondern kein Verfassungsgericht in Europa sieht das anders. Aber über das Maß, wie man nach außen tritt, da bestehen durchaus Unterschiede. Wir versuchen, eine mittlere Linie zu fahren. Zu der gehört aber auch, dass ich zum Beispiel heute hier bin und Ihnen in gewisser Weise auch Rede und Antwort stehe. Und das war auch der Grund, warum ich damals zur Bundespressekonferenz gegangen bin. Wir haben das unter den Kollegen diskutiert. Die Bundespressekonferenz hatte mich eingeladen und hatte gesagt, passen Sie mal auf. Wir haben da diese Journalisten, die immer in Karlsruhe sind, die berichten immer, die kennen Sie nicht, die Janisch, Hipp, die dann da also auch vor Ort sind, Herr Detin war auch mal vor Ort, die berichten und die ganzen kleinen und die ganzen Berliner Zeitungen, die kriegen Sie nie zu Augen, nie vor Gesicht und denen können Sie doch auch mal sozusagen Frage und Antwort stehen. Da haben wir das diskutiert und gesagt, okay, das machen wir. Aber wir haben damals nicht bedacht, dass das hier ein heiliger Ort ist und fremdes Terrain, dass man sozusagen diesen Ort hier nicht so ohne weiteres betritt und dass das vielleicht unklug war. Also man hätte das vielleicht anders organisieren können. Das zeigt, es ist sensibel, aber der Impuls dahinter war, und den halte ich weiter für richtig, das Gericht ist ein Bürgergericht und muss sich den Bürgerinnen und Bürgern erklären. Und zwar einmal grundsätzlich als Institution, das heißt, wie arbeiten wir, wie sind die Abläufe, was sind die Probleme und auch, was steht eigentlich in konkreten Entscheidungen drin, in welchen Linien stehen die, in welchen Zusammenhängen stehen die, was ist an einer Entscheidung wichtig. Das machen wir, indem bei Verkündungen zum Beispiel ich einen kleinen Vorspann mache, ein Eingangsstatement, dann gibt es eine Pressemitteilung und dann gibt es auch Vorträge der Richterinnen und Richter zu Entscheidungslinien. Es gibt Podiumsdiskussionen. Was wir nicht machen, ist zum Beispiel in die Talkshow zu gehen. Was wir nicht machen, sind Blogs zu schreiben. Was wir nicht machen, ist auf Facebook oder Twitter in einen Diskurs zu gehen, was zum Beispiel andere Gerichte schon machen. Da sind wir zurückhaltend. Insofern sehen Sie jetzt so eine mittlere Linie. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Akzeptanz des Gerichts und der Verfassungspatriotismus, über den wir gesprochen haben, der kann sich nur entwickeln, wenn man irgendwie eine gewisse Vorstellung hat, was denn diese Institution ist, was sie ausmacht, welche Geschichte sie hat und wie man denn dort arbeitet. Und schon die Beschreibung des Richteralltags klärt das häufig. Manche haben die Vorstellung, auch in Berlin, die Richterinnen und Richter säßen abends beim Glas Rotwein und würden mal überlegen, was eine schöne Entscheidung wäre. Dass das Verfahren sind, die über anderthalb Jahre laufen, dass sie erstmal ein Votum haben, das 500 Seiten hat, das alle lesen, dass da Anhänge gibt und dass sie dann erst anfangen zu beraten, dass es dann wieder weitere kleine Voten gibt, dass sie sich dann streiten, dass es dann eine mündliche Verhandlung gibt, dass man dann wieder zusammensitzt, dass es dann noch hinterher eine konsolidierte Fassung gibt, wo jeder jedes Wort und jeden Satz kontrolliert, also sozusagen kritisieren kann oder auch das Urteil nochmal neu schreiben kann. Und dass sie das auch zusammenbringen müssen, dass es also einen ganz langen Prozess gibt. Schon diese einfache Wahrheit schafft Vertrauen, dass das nicht vollkommener Unsinn sein kann, was da produziert wird.
Dann konfrontiere ich Sie noch mit einer anderen Vorstellung. Also Sie haben gesagt, die Vorstellung, die sitzen abends beim Wein zusammen und handeln dann mal schnell was aus. Auch in den Medien, auch international spielt das eine Rolle, gab es immer die Vorstellung, es gibt auch eine Vertraulichkeit zwischen dem Bundesverfassungsgericht und der Politik. Ich erinnere mich an die großen Euro-Verfahren über die Euro, über die EZB, Euro-Rettungspolitik. Internationale Journalisten gingen immer davon aus, also der Schäuble und die Merkel, die rufen doch da mal bei Voskuhle an. Und dann gibt es ja auch Bilder, da sieht man sie, da sitzen sie im Bundestag, Staatsakt und vorne sitzt der Präsident des Bundesverfassungsgerichts mit den anderen Vertretern der obersten Staatsorgane. Und dann geht man danach zum Empfang zusammen und dann kommt doch bestimmt die Frau Merkel und sagt, Herr Voskuhle,
wie wird das denn?
Da müssen Sie doch bestimmt, machen Sie mal oder so. Also wie viel Vertraulichkeit ist da? Aber auch da die Frage, wie viel Vertraulichkeit, wie viel vertrauliche Gespräche, wie viel Nähe zur Politik wollen und brauchen Sie auch wieder?
Auch hier sollte man keine zu, wie soll ich sagen, charismatische Lösung wählen. Es ist gut, Distanz zu haben. Es ist zum Beispiel auch gut, dass wir in Karlsruhe sitzen und nicht in Berlin. Aber ein Kontaktverbot mit jeder Form von Politik wäre falsch, weil wir müssen ja auch irgendwie wissen, wie die Politik tickt. Wir müssen eine Vorstellung haben, was unsere Entscheidungen auslösen. Und dementsprechend brauchen wir auch in einem bestimmten Umfang das Gespräch mit Politikern. Das ist sinnvoll. Umgekehrt müssen die Politiker auch eine Vorstellung haben, wie das Gericht tickt, was wir tun. Gibt es darüber hinaus sozusagen problematische Zonen, wie Sie sie gerade beschrieben haben? Frau Merkel ruft an und sagt, wird das denn entschieden oder könnten Sie nicht mal versuchen? Ich kann nur von meiner Zeit berichten, aber es erzählen auch alle anderen, selbst die Frage, wann etwas entschieden wird, ist noch nie gestellt worden. Ich habe noch keine sozusagen korrumpierende Situation in irgendeiner Weise erlebt. Und ich habe auch noch keinen Kollegen erlebt, der das erzählen kann. Es gibt jetzt gerade eine Arbeit eines Historikers über das erste KPD-Urteil, in dem versucht er nachzuweisen, dass es da Kontakte zwischen Regierung und den Richterinnen und Richtern gegeben hat. Das war Anfang der 50er Jahre. Ich kann das nicht beurteilen, aber aus dem sozusagen, was ich überschaue, also meine Generation, die Generation davor und vielleicht noch die, die von der davor liegenden Generation noch übrig geblieben sind, bei denen ist davon nichts zu spüren, an keiner Stelle. Und das ist ein Teil dieser politischen Kultur, die wir ausgebildet haben. Und was wäre denn auch? Was wäre in dem Augenblick, in dem klar würde, dass ein Richter, eine Richterin mit der Regierung in irgendeiner Weise gekungelt hätte? Das wäre für die Institution das Ende. Es wäre für wahrscheinlich auch diesen Politiker, die Politikerin das Ende. Es wäre ein Drama. Und diese Dramen versucht man natürlich auch zu vermeiden. Und ich habe den Eindruck, es fällt nicht schwer, das nicht zu vermeiden. Wie gesagt, es gibt da auch keine Situation, in denen man sich so etwas unwohl fühlt, wenn man das Gefühl hat, da wird irgendwie etwas an einen herangetragen, nicht so direkt, aber es wäre schon schön, wenn man mal was sagen würde. Gibt es nicht. Und das ist auch persönlich eine beglückende Erfahrung, dass das so ist. Und das kann ich Ihnen sozusagen hier nur so berichten, dass Sie dann nicht in die Situation gebracht werden, dann auch zu sagen, aber bitte dazu kann ich nichts sagen. Also selbst der Termin einer Entscheidung, Inhalte sowieso nicht, gar nicht. Worüber wir uns manchmal unterhalten, ist im Nachhinein, wenn Entscheidungen gefallen sind, was sie bedeuten für den politischen Sektor. Und da wird natürlich auch mal ein bisschen gestöhnt und gesagt, oh Gott, jetzt haben sie aber uns da wieder ein Ei gelegt. Das finde ich aber ist in Ordnung. Da gibt es auch insofern keine Manipulation.
Mit Blick auf die Uhr, Frau Reisbauer?
Ja, oder wollen wir eine Frage, die auch im Zuge der Konferenz aufgekommen ist, nämlich die These, dass Öffentlichkeiten zunehmend fragmentieren und die gemeinsamen Diskussionsräume fehlen. Welche Rolle spielen diese Gedanken, diese Thesen und vielleicht auch Entwicklungen für Sie?
Das ist für uns im Augenblick ein Thema, über das wir viel nachdenken. Müssen wir versuchen, noch andere Öffentlichkeiten zu erreichen mit dem, was wir tun. Wir wollen nicht irgendwann aufwachen und feststellen, dass größere Teile der Bevölkerung mit uns gar nichts mehr anfangen kann und da keinen Bezug zu haben und der Verfassungspatriotismus insofern verflogen ist. Also wie kann man das rüberbringen? Das ist schwierig. Eine ganz wichtige Aufgabe ist, die jungen Leute zu erreichen. Was wir da zum Beispiel machen, ist, wir gehen in Schulen, also die Richterinnen und Richter gehen ein bisschen in Schulen, das ist aber sehr begrenzt von dem. Dann laden wir sehr häufig jüngere Leute ein in das Gericht und wir werden sehr häufig besucht. Nicht so viel wie der Bundestag, aber kommen schon relativ viele Leute jede Woche, denen wir erklären, was wir tun und die das Gericht sehen und denen man das ein bisschen vermitteln kann. Da kriegt man auch diejenigen, die vielleicht nicht die klassischen Tageszeitungen lesen und auch nicht mehr irgendwie im Fernsehen die Nachrichten schauen. Aber es bleibt dabei, dass wir den Eindruck haben, dass bestimmte Kreise erreichen wir mit dem nicht. Also die lesen nicht unsere Entscheidung, die kommen nicht an die normalen, konsumieren nicht die normalen Medien. Und müssen wir deshalb zum Beispiel jetzt in Facebook unterwegs sein oder müssen wir mehr twittern? Und da sind wir noch vorsichtig, weil wir der Meinung sind, dass das dann doch zu komplex ist, was wir tun, als dass wir das in diesen Formaten präsentieren können. Aber ich habe eine gewisse Unruhe in mir, ob wir das alles auf Dauer so durchhalten und ob wir da nicht sehr so auch einem bürgerlichen Bildungsideal hinterherlaufen, indem wir eben doch davon ausgehen, dass die meisten die Zeitung lesen und dann doch auch irgendwie sich dafür interessieren. Das könnte eine Fehleinschätzung sein. Und insofern freue ich mich, wenn Sie Vorschläge haben, wie wir das noch besser machen können. Was wir zum Beispiel jetzt gemacht haben, wir haben einen anderen Internetauftritt gemacht und wir haben Filme dort eingestellt. Kleine Filme über das Bundesverfassungsgericht. Die sind ganz hübsch, schauen sich die mal an. Das ist der Versuch, Leute, die nicht gerne Texte lesen, zu motivieren, etwas über das Bundesverfassungsgericht zu erfahren. Und die werden auch häufig angeklickt. Wie häufig werden sie angeklickt? Da gucken die Leute rein. Also Startseite Bundesverfassungsgericht, Bundesverfassungsgericht in Bildern. Das sind unsere beschränkten Möglichkeiten, um irgendwie noch mehr Personen zu erreichen. Und diese Fragmentierung in einem gewissen Umfang, zu überwinden. Aber das bleibt schwierig.
Da könnte man jetzt noch lange weiterreden. Die Macht der Bilder, Fernsehen, Kameras, in Gerichten, in Gerichtssälen, alles Themen, die auch aktuell verhandelt werden. Aber jetzt gibt es Fragen und dazu wollen wir Ihnen jetzt Gelegenheit geben. Sie können natürlich auch die Fragen des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts beantworten oder Fragen stellen, eins von beidem. Vielleicht machen wir es so, dass wir mal so drei Fragen sammeln, denn ich sehe sehr viele Fragen. Fangen wir da an, wo einfach das Mikrofon ist und wir versuchen mal, dass jeder dann drankommt. Bitte, ja, stellen Sie sich kurz vor, bitte.
Benno Fischer, Herr Voskuhle, Sie sprachen von den Zäsuren. Eine Zäsur, wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie nicht erwähnt, von der ich meine und ja nicht nur ich, die sei sehr wichtig, ist 9/11. Wie hat sich seitdem für Sie das Spannungsfeld von Freiheit und Sicherheit, Freiheits- und Sicherheitsrechten, auch gerade was die Bundesrepublik Deutschland und ihre Aufgabe betrifft, verändert? Und eine zweite Frage, wenn ich anschließen darf. Über viele Jahre hinweg gibt es ja die für Sie als Person und Institution erfreuliche Tatsache, dass die Öffentlichkeit sehr viel Vertrauen in das Bundesverfassungsgericht als Institution setzt. Das heißt, in einem hohen Maße zur Identifikation der Gesellschaft Sie nach Ansicht der Öffentlichkeit beitragen. Die anderen beiden Spieler, über die wir hier reden, nämlich Medien und Politik oder politische Parteien, finden nicht die entsprechende Akzeptanz. Im Gegenteil, ja vielfach eher sehr stark negativ konnotiert in der Öffentlichkeit. Wie versuchen Sie oder meinen Sie, dieses Spannungsfeld auflösen zu können?
Gut, zwei Stichworte und ich glaube, wir können noch andere Fragen mit dazu nehmen. Mikrofon geht, wo kommt es gut hin? Haben wir nur eins oder haben wir zwei da? Sehr gut, wenn wir zwei haben. Dann, Sie kommen dann auch gleich dran. Gehen Sie da hinten. Genau.
So, mein Name ist Norbert Lippock, ich bin auch Jurist und möchte an den Punkt, der hier oben steht, anknüpfen, Öffentlichkeit. Und zwar, wir haben ja die Freude gehabt, Sie bei der Entscheidung des Personenstandsrechts am Tisch zu sitzen, wie Sie schön arbeiten, an dem kleinen Arbeitstisch. Und wir sind jetzt in der Zwischenzeit, ist es auch so, dass wir den Tenor der Entscheidung im Fernsehen sehen können. Jetzt hat gestern der Deutsche Anwaltsverein eine Pressemitteilung herausgegeben, wonach er gefordert hat, dass flächendeckend in allen Gerichtssälen der Bundesrepublik WLAN-Kameras und so weiter installiert werden sollen, um zu ermöglichen, Gerichtsverhandlungen direkt zu übertragen. Jetzt meine konkrete Frage an Sie. Ich bin da persönlich sehr skeptisch. Wie sehen Sie das persönlich und gibt es hier verfassungsrechtliche Schranken, das im Grunde genommen umzusetzen?
Gut, und dann nehmen wir noch eine Frage dazu, wenn Sie einverstanden sind. Na, dann kommen Sie jedenfalls nicht als Letzte dran. Bitte.
Vielen Dank, Ina Kreische, Berliner Bürgerin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht richtig, wie ich meine Frage adressieren kann. Aber ich habe letztens gehört, also seit Herrn Schröder hat unsere Bundesregierung eine starke Favorisierung der Wirtschaft vorgenommen. Man könnte auch sagen, jetzt hier Stichwort Lobbyismus. Wie sehen Sie das? Und gibt es da mögliche Gegenbewegungen? Danke.
Gut. Alles sehr grundsätzliche Fragen, die Sie da gestellt haben. Freiheit und Sicherheit, 9/11. Das hat das Verfassungsrecht herausgefordert. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir sozusagen einen schleichenden Erosionsprozess der verfassungsrechtlichen Vorgaben erlebt haben in den letzten Jahren, sondern das war immer ein Spannungsverhältnis und wir haben eine sehr hohe Anforderung im deutschen Verfassungsrecht, auch in der Verfassungsrechtsprechung, was Einschränkungen von Freiheiten im Hinblick auf Sicherheit angeht. Mein Eindruck ist, dass wir dass es da eine hohe Kontinuität gibt und 9/11 insofern nicht das Verfassungsrecht grundsätzlich verändert hat. Das wird aber teilweise auch anders gesehen. Ich habe selbst auch schon mich darüber, also als Wissenschaftler geäußert und bin da eher zurückhaltend und würde sagen, neue Herausforderungen zwar, aber es gibt eine Kontinuität in der Rechtsprechung. Vertrauensverlust von Medien und Politik, da können wir wenig dran tun. Wir können sozusagen die Spielregeln hochhalten, wir können bei Gelegenheit darauf hinweisen, was ich hier getan habe, dass man versuchen muss, auch die politische Kultur zu schätzen und das, was Medien bedeuten. Wir sind auch als Bundesverfassungsgericht etwa auf gute Medien essentiell angewiesen und es gibt eine Karlsruher Pressekonferenz, die uns sehr am Herzen liegt, dass sie eben dort Leute sind, die Juristen sind und gleichzeitig Journalisten und die kompetent über das berichten können, was wir tun. Ich finde, die verdienen auch Vertrauen, aber Vertrauen ist eine komplizierte Währung. Die können Sie nicht einfordern. Das ist wie mit der Liebe. Ich kann nicht sagen, bitte lieb mich doch. Und dann passiert das. Sondern das entsteht freiwillig. Und es entsteht entweder und es entsteht nicht. Das macht das mit dem Vertrauen so kompliziert. Und insofern können wir als Gericht, glaube ich, da nicht viel machen. Wir können die Regeln so im Blick behalten, dass Vertrauen entstehen kann. Aber ob es entsteht, das liegt an Ihnen. Zweite Frage, Medienöffentlichkeit in den Gerichten. Gibt es da Grenzen? Grenzen gibt es auf jeden Fall. Also Persönlichkeitsrechte der Betroffenen, also gerade in Strafverfahren und auf jeden Fall. Und man muss sich auch überlegen, ob es sonst sinnvoll ist, für große Verfahren beim Bundesverfassungsgericht, die allgemeine Bedeutung haben und wo Persönlichkeitsrechte nicht betroffen sind, da wäre ich etwas großzügiger als die augenblickliche Regelung, aber darüber kann man streiten. Wir waren da in Deutschland bisher sehr zurückhaltend. Es gibt eine Reihe von Verfassungsgerichten, die zum Beispiel einen Livestream haben und permanent sozusagen im Netz sind, wenn bei einer mündlichen Verhandlung. Mir scheint es nicht richtig zu sein, jetzt das Kind mit dem Bade auszuschütten, nach einer Phase der Enthaltsamkeit, also alles öffentlich zu machen und da sehr weit nach vorne zu gehen. Ich würde an so einer mittleren Linie festhalten wollen und würde auch differenzieren zwischen Verfassungsgerichten, Bundesgerichten und anderen Gerichten, also eine sozusagen differenzierte Lösung. Dritte Frage, Ökonomisierung. Ist das schlimmer geworden? Ich weiß es nicht. Ich bin skeptisch. Also wenn Sie an das sich erinnern, was man rheinischen Kapitalismus bezeichnet, das war eine Durchdringung von Politik und Wirtschaft, auch in einer sehr anschaulichen Art und Weise. Insofern hat es diese Berührungspunkte hat es immer gegeben. Unterschiedliche Personen haben das unterschiedlich stark auch nach außen dann getragen. Ich sehe da eigentlich nicht so ein Problem. Ich sehe das Problem insofern etwas anders, als wir es häufig jetzt mit im ökonomischen Sektor mit den sogenannten Global Playern zu tun haben, die sich für das, was bei uns Infrastruktur, soziale Verantwortung und so weiter betrifft, nicht interessieren. Und da kommt sozusagen ein neues Spannungsverhältnis auf, das dazu führt, dass Dinge, von denen wir früher vielleicht angenommen haben, dass auch Unternehmen sich darum kümmern und Verantwortung spüren, dass das nicht mehr so zentral ist, wenn ich ein internationaler Akteur bin. Und dass wir insofern, dass sich das Verhältnis auch etwas geändert hat. Wenn Sie einen international besetzten Vorstand haben in einem international agierenden Unternehmen, was vielleicht ursprünglich mal ein deutsches Unternehmen war, dann etablieren die auch eine andere Kultur. Und das könnte dazu führen, dass uns das etwas fremd erscheint und dass wir vielleicht auch andere Probleme haben. Ein zweiter Aspekt, der mir zu dem, was Sie gefragt haben, einfällt, ist, dass wir zunehmend große Akteure auch als grundrechtsrelevant wahrnehmen. Also ein Unternehmen wie Google ist wahrscheinlich eher in der Lage, unser Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu beeinträchtigen, als viele Behörden. Und da gibt es also neue Gefährdungslagen, die wir auch grundrechtsdogmatisch noch gar nicht richtig im Griff haben. Und da sind Entwicklungen, die wir also sehr im Blick behalten müssen und schauen müssen, dass sich nicht sozusagen an die Stelle des Staates private Akteure zu den gefährdenden Kräften werden und wir das nicht rechtzeitig realisieren.
Haben Sie noch Zeit für eine Runde Fragen? Dann würde ich auch mit Blick auf die Mitorganisatoren sagen, denn an sich sind wir schon am Ende der Zeit, aber dann nehmen wir die vom Rest der Veranstaltung und geben Ihnen dafür die Gelegenheit. Gero Schließ, Jacqueline Beusen und dann kommen da auch noch die Fragen dran. Dann machen wir das so.
Ja, vielen Dank. Herr Voskuhle, ich habe Sie, glaube ich, richtig verstanden, dass Sie über erhebliche politische Spielräume bei Ihren Urteilen verfügen, das dritte Geschlecht. Das Urteil hat es ja auch nochmal klar gemacht. Wenn wir jetzt mal über den großen Teich nach Washington blicken, das ist Supreme Court, der gilt ja dort als eine Institution, als ein Gremium, das wirklich die wichtigen Entscheidungen des Landes, da wo es essentiell wird, auch mit vorbereitet und auch mit bestimmt. Sehen Sie das Bundesverfassungsgericht in einer ähnlichen machtvollen Position? Und wenn nicht, wäre das vielleicht sogar wünschenswert? Und wie gehen Sie dann mit dieser Machtfülle um? Denn wenn ich die Verfassung richtig interpretiere, es gibt ja gar keinen mehr, der Sie dann noch kontrolliert, außer dem lieben Gott.
Gut. Und wo haben wir die Mikrofone? Dann geben wir es dazu Frau Beusen dahinter und dann darüber und kommen dann vielleicht noch dazu, auch noch die anderen Fragen mitzunehmen.
Jacqueline Beusen, ich möchte zurückkommen auf diesen wunderbaren Satz, wie Sie den Grundsatz unserer Demokratie beschrieben haben. Minderheit kann zur Mehrheit werden und Ihre Aufgabe ist es eben, die Minderheit zu schützen. Und die Minderheit akzeptiert die Mehrheitsentscheidung auch insbesondere deswegen, weil sie weiß, sie könnte in die andere Rolle, nämlich die der Mehrheit, auch kommen. Heute hat man ja doch ein bisschen den Eindruck, wenn man Umfragen glaubt, als würde die Mehrheit die Minderheit nicht mehr akzeptieren. Dass die fragmentierte Gesellschaft dazu führt, also ich will jetzt gar nicht lange auf das Urteil zum dritten Geschlecht kommen und den Widerspruch, der sich da ergibt, der interessiert mich. Also lähmt sich in gewisser Weise der liberale Rechtsstaat in diesem Feld selbst und sehen Sie einen Ausweg aus dem Dilemma oder würden Sie sagen, das ist ein rein politisches Problem und gar keins, was Juristen tangiert? Vielen Dank.
Und da drüben haben wir noch Wortmeldungen und da kommt auch ein Mikrofon. Dann nehmen wir Sie beide noch mit dazu. Als letzte Fragen. Bitte.
Es schließt ein bisschen an das gerade Gesagte an. Herr Voskuhle, Sie hatten am Anfang auch davon gesprochen, genau, auch Minderheiten zu integrieren. Und jetzt war es bei der letzten Bundestagswahl wieder so, dass mehr als 80.000 Menschen zum Beispiel nicht wählen durften, Menschen mit Behinderung. Das ist in anderen EU-Ländern, in 14 EU-Ländern, glaube ich, ist es anders. Daher schließe ich mir einfach die Frage an, ja, warum gibt es in Deutschland immer noch diesen Ausschluss, diesen Wahlrechtsausschluss und somit ja auch einen Ausschluss aus der Öffentlichkeit?
Danke.
Michael Niemann, eine ganz kurze Frage. Sie hatten vorhin erwähnt, dass es da Probleme gab, als die Bundespressekonferenz Sie eingeladen hat. Vielleicht habe ich die Erklärung, vielleicht habe ich überhört, aber das war mir nicht ganz klar, wo genau jetzt das Problem war. Als
ja, Herr Pätchen, erklären Sie das mal. Ich hatte es mit dem Problem auch nicht so verstanden, aber Herr Dietchen kann das erklären. Der hat mir das auch hinterher erklärt, dass das keine gute Idee war, hier hinzukommen und diese Einladung anzunehmen. Insofern, das kann er ja gleich nochmal machen. Ich beantworte mal vorher die anderen Fragen. US Supreme Court. Der US Supreme Court war lange Zeit das einflussreichste Gericht der Welt. Das hat sich in den letzten 20 Jahren deutlich geändert. Das liegt daran, dass das Gericht weitgehend politisiert ist und man sehr genau weiß, wie es entscheiden wird in fast allen Fällen. Deshalb auch dieser große Kampf jetzt um die Besetzung der Richterstellen, wenn es der jetzige Präsident schafft, noch ein, zwei konservative Richter da zu etablieren. Die werden da ungefähr noch 30 bis 40 Jahre bleiben, die sind dann nämlich lebenslänglich. Und das würde dazu führen, dass das Gericht relativ vorhersehbar in einer bestimmten Art und Weise entscheidet. Das Gericht hat mehr Spielräume als wir, was Entscheidungen angeht, insofern, als sie auch eine sogenannte Political Question Doktrin haben. Das heißt, sie können sagen, diese Sache ist mir zu politisch, die nehme ich nicht an. Und die nehme ich aber an, die gefällt mir, die möchte ich entscheiden. Wir sind der Meinung, dass es nicht Aufgabe der Gerichte ist, zu entscheiden, was sie zu entscheiden haben, sondern dass es da eben Zulässigkeitsvoraussetzungen gibt. Und wenn die erreicht sind, dann müssen wir entscheiden, ob wir wollen oder nicht. Und ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Viele Sachen, die wir entscheiden, wollen wir eigentlich gar nicht entscheiden. Wir müssen wir aber entscheiden. Insofern, also das ist unterschiedlich. Und für uns ist der Supreme Court kein Vorbild, muss man sagen. Früher war er das von seinen Entscheidungen. Auch deshalb, weil es dort keine diskursive Auseinandersetzung mehr gibt. Die Richter sprechen nicht miteinander. Jeder sagt einfach nur, was er von dem Fall hält, und dann geht man auseinander. Es gibt keine Diskussion. Das ist also ganz anders als im Bundesverfassungsgericht, wo es einen sehr langen Diskurs gibt und immer so einen gewissen Drang dazu, auch eine gemeinsame Lösung zu finden, auch einen Kompromiss. Und da gibt es auch Sondervoten, aber es ist die Tendenz ist, wir versuchen, eine gemeinsame Lösung zu entwickeln. Das ist nicht das Bestreben dort. Und insofern unterscheiden wir uns sehr. Hat die Mehrheit Angst vor der Minderheit? Das ist eine interessante Frage. Das ist die Stoßrichtung. Ja, ich glaube, wir müssen da vorsichtig sein. Die Vorstellung, Demokratie ließe sich auf eine schlichte Mehrheitsregel zurückführen und die Mehrheit hätten, könnten dann auch immer alles sagen und müssen sich nicht um die Minderheit kümmern, die ist demokratietheoretisch falsch. Weil dann, schon an anderer Stelle gesagt, die Demokratie sich ohne weiteres sofort abschaffen könnte. Aber Demokratie ist ja auf einen längeren Zeitraum hin angelegt, sonst macht das überhaupt keinen Sinn. Und deshalb muss ich sozusagen Sicherungen in das System einbauen, dass die in der Minderheit sind, auch eben immer wieder zur Mehrheit werden können, die Chance haben. Und insofern ist Demokratie ein anspruchsvolles institutionelles Arrangement. Und wir müssen das deutlich machen, dass diese Reduktion, die Sie, glaube ich, zu Recht hervorgehoben haben, diese Reduktion teilweise der Demokratie auf so eine schlichte Mehrheitsregel, wo man sich um die Minderheit nicht mehr kümmern muss, dass das nicht einleuchtet. Also es leuchtet Demokratie theoretisch nicht ein, es leuchtet auch verfassungsrechtlich nicht ein vor dem Hintergrund der Minderheitenrechte, die nicht nur beim Grundgesetz, sondern auch auf europäischer Ebene in der Grundrechtecharta und in der Menschenrechtskonvention gewährleistet sind. Dann Wahlrechtsausschuss, kann ich nicht so sagen, haben wir Verfahren anhängig. Ich hoffe, dass wir das bald entschieden haben. Aber zu Recht, dass Sie darauf hinweisen, ist ein ernsthaftes Problem. Und wir haben ein Verfahren, das deshalb kann ich dazu aber jetzt nicht sagen, wie sich das entwickeln wird. Gut, das war es von meiner Seite, Herr Dietchen. Was wollten Sie jetzt noch sagen?
Nein, ich kann, Gregor Mainz hat das gestern präzise erklärt. Der Vorgang war, wie gesagt, es gab eine Einladung der Bundespressekonferenz, was sozusagen in der Natur der Institution liegt. Selbstverständlich laden wir interessante Akteure aus dem politischen Raum hierher ein. Es gab eine lange stehende Einladung an den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, doch mal aus den von Ihnen genannten Gründen hier zu einem Gespräch zu kommen. Wir haben angeboten, das kann man auch, oder der damalige Vorstand hat angeboten, das kann man auch unter drei als vertrauliches Gespräch machen. Und ich fand zunächst die Intention natürlich auch ganz plausibel, dass das als die Intention zu sagen, man erklärt hier Funktionen, so wie wir das hier jetzt nicht unter drei, sondern ganz offen getan haben, Funktionen des Verfassungsgerichts, aber es ist ein Raum für Missverständnisse entstanden und der Vorgang war, wir haben das gestern ja besprochen, dass dann in der Tat unmittelbar darauf es eine Berichterstattung in dem Fall im Spiegel gab, der zunächst mal über die Tatsache, dass dieses Gespräch hier stattgefunden hat, berichtet hat und dann mit dem schönen Satz eingeleitet, es war vertraulich, zum Inhalt nur so viel und dann und es gab dann eine Diskussion, eine kontroverse Diskussion, auch hier wiederum, ob das ein Bruch der Vertraulichkeitsregeln war oder nicht. Es gab eine
Abmahnung,
eine Rüge, eine öffentliche Rüge, der Spiegel durch den Vorstand auf Beschluss der Mitgliederversammlung der Bundespressekonferenz. Zeitung hat für sich in Anspruch genommen, dass sie nichts berichtet habe, was nicht ohnehin schon an anderer Stelle auch öffentlich gesagt worden wäre. Aber es ist sozusagen in diesem schwierigen oder in diesem komplizierten Feld, das Sie gerade so schön mit dem Verweis Vertrauen entsteht so ähnlich wie Liebe aufgemacht ist, ist ein Raum für Missverständnisse entstanden. Und es gab eben auch die Interpretation, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts versucht da hinter verschlossenen Türen Journalisten zu instrumentalisieren und gegen die Politik in Stellung zu bringen. Und versucht der Präsident des Bundes, diese Form des vertraulichen Gesprächs wird genutzt, um zu instrumentalisieren. Und jetzt finde ich es als Journalist nach wie vor ungeheuer wichtig, dass wir mit allen Akteuren, ich gehöre dezidiert zu denen, wir haben das ja gestern diskutiert, die finden, auch die vertraulichen Gespräche sind total wichtig. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich alle um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger werben, die uns lesen, die uns hören, die uns zuschauen als Journalisten oder die einem Gericht vertrauen müssen. Sonst passiert etwas ganz Zerstörerisches. Und insofern ist diese Veranstaltung auch in der Öffentlichkeit, die sie jetzt stattfindet, auch ein Werben, ein Versuch, Vertrauen zu schaffen und Vertrauen zu gewinnen, indem wir offen und transparent über uns, über unsere Arbeitsweisen miteinander sprechen. Das haben wir gestern getan mit Blick auf den Journalismus und das konnten wir jetzt in einer interessanten, mehr als einer Stunde mit dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts tun. Herzlichen Dank, ja, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Applaus